Ja, schönen guten Morgen, liebe Freundinnen, liebe Freunde. Heute ist Samstag, der 18. Februar 2017 und wir haben uns zu einem Tag der Achtsamkeit in Augsburg versammelt. Wie mir Ulrike erzählt hat, liest ihr zurzeit das Satipatthana Sutra. Da gibt es ja eine Übersetzung von unserem lieben Lehrer Thay mit Kommentar, die als Deutsch, auf Deutsch unter dem Titel »Umarme deine Wut« veröffentlicht wurde. Das Satipatthana Sutra ist, kann man sagen, eines der allerwichtigsten Sutren überhaupt im Buddhismus. Sie wird vor allem von der Theravada-Schule sehr geschätzt, aber eben auch von unserem Lehrer Thay. Der Titel des Sutra, ja, und ich möchte jetzt in dem Vortrag mit euch mal über das Sutra einen Überblick verschaffen, ein paar Punkte im Detail besprechen und versuchen, auch eure Fragen zu beantworten. Und der Titel ist schon mal gleich die erste kleine Schwierigkeit, weil in dem Buch »Umarme deine Wut« und auf das beziehe ich mich jetzt im Folgenden immer auf die Übersetzung, steht das Sutra der vier Verankerungen der Achtsamkeit. Nun, Verankerung ist, ja, ein ungewöhnliches Wort und ein recht spezifisches Wort. Man fragt sich, was sollen wir da Besonderes machen mit der Achtsamkeit? Wenn wir uns das Sutra anschauen, werden wir keinen Zusammenhang dazu finden. In dem Sutra geht der Buddha auf viele, viele Möglichkeiten ein, Achtsamkeit zu üben, gruppiert diese vielen, vielen Möglichkeiten in vier Gruppen, und von Verankern ist nie wieder die Rede. Die meisten deutschen Übersetzer verwenden das Wort, übersetzen also Satipatthana Sutra mit die Lehrrede von den Grundlagen der Achtsamkeit. Und mit Grundlagen ist gemeint Dinge, auf die man achtsam sein kann. Denn Achtsamkeit bezieht sich immer auf etwas. Das ist auch ein Punkt, den Thay immer wieder wiederholt. Wir können nicht einfach sagen, wir sind achtsam. Wir sind achtsam auf etwas. Achtsam auf den Atem. Achtsam auf die Schritte. Achtsam auf die Körperhaltung. Und so weiter. Und der Buddha bringt uns jetzt viele, viele Möglichkeiten in dem Sutra. Und gruppiert die eben in vier Gruppen. Und das ist mit Grundlagen gemeint. Also auch Grundlage darf man nicht überinterpretieren. Und dass es gerade vier Gruppen sind noch dazu, ist eigentlich auch gar nicht wichtig. Weil wenn der Buddha das Sutra in fünf oder in sechs oder in drei Gruppen gruppiert hätte, wäre es auch nichts anderes. Ne? Ja, und deswegen, und das so betrachtet, ist es gar nicht überraschend, dass im englischen Sprachraum die übliche Übersetzung ist, The Discourse on the Establishing of Mindfulness. Die Lehrrede über das Herstellen von Achtsamkeit. Da gibt es keine Grundlage, keine Verankerung. Eben. Es ist die Lehrrede über die Achtsamkeit. Ganz genau. Und ja, eine sehr schöne und sehr wichtige und sehr hilfreiche Lehrrede. Und sehr schön ist gleich der Anfang, den ich einfach immer wieder gerne zitiere, weil das Sutra ist relativ technisch. Der Buddha macht sehr konkrete Vorschläge, wie wir üben sollen und noch dazu viele. Und von daher besteht die Gefahr, dass wir uns da ein bisschen verlieren in Technik, also sozusagen dann am Schluss, wie man auf Deutsch sagt, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Und deswegen lese ich so gerne die Einleitung vom Buddha vor, die da lautet: Mönche, es gibt einen, also im Buch steht Bhikkhus, aber das ist ja klar, das heißt Mönche. Mönche, es gibt einen wunderbaren Weg, der lebenden Wesen hilft, Läuterung zu verwirklichen, Kummer und Trauer direkt zu überwinden, Schmerz und Angst ein Ende zu setzen, den rechten Pfad einzuschlagen und Nirvana zu verwirklichen. Dieser Weg ist der Weg der vier Verankerungen der Achtsamkeit. Das dürfen wir nie aus dem Auge verlieren. So, und bei der Frage, ja, wie können wir das üben, Achtsamkeit? Ja, da gibt es jetzt ganz viele Antworten und da wollen wir ein bisschen durchgehen und manche Sachen genauer anschauen. Und die erste Gruppe möchte ich jetzt einfach mal sagen, weil Grundlage mir auch schon wieder zu viel ausdrückt, sondern die erste Gruppe von Achtsamkeitsübungen ist die achtsame Körperbetrachtung. Das heißt also, wir können achtsam sein auf den Körper. Und jede dieser Gruppen im Sutra beginnt mit einer ganz ähnlichen Formulierung. Und bei der achtsamen Körperbetrachtung lautet die: Der Buddha, ne, wörtlich in seiner Lehrrede, stellt die rhetorische Frage an sich oder an die Zuhörer: Und wie bleibt der Übende in der Betrachtung des Körpers im Körper verankert? Ja, also wie kann der Übende in der Betrachtung des Körpers im Körper verweilen, kann das aufrechterhalten? Ja, da kommt schon die Idee rein, Achtsamkeit ist im Grunde nicht schwierig. Wenn etwas schwierig ist, dann ist es Achtsamkeit aufrechterhalten. Ja, kurz achtsam sein ist sehr leicht. Also wie bleibt er verankert in der Betrachtung des Körpers im Körper? Und das ist so eine dieser Formulierungen, die auch viel Verwirrung immer wieder hervorruft, wenn man sich fragt, was heißt die Betrachtung des Körpers im Körper? Und wir können das vielleicht gleich am ersten Beispiel konkret besprechen. Das erste Beispiel sagt der Buddha, ja, oder das kommt jetzt noch dazwischen, in der Lehrrede sagt er dann zunächst, er zieht sich in den Wald unter einen Baum zurück oder in ein leeres Zimmer, setzt sich mit gekreuzten Beinen im Lotussitz hin, hält seinen Körper gerade und verankert sich in Achtsamkeit. Er atmet ein im Bewusstsein, dass er einatmet. Er atmet aus im Bewusstsein, dass er ausatmet. Das heißt, die erste Übung des Buddha, die er uns vorschlägt, ist schlicht und ergreifend beim Einatmen mitzubekommen, dass wir einatmen, und beim Ausatmen, dass wir ausatmen. Ist tatsächlich die grundlegendste Übung, weil die nächste wird ja sein, kann ich auch schon verraten, den Atem zu verfolgen, den ganzen Weg. Und wenn ich das machen will, muss ich ja als erstes überhaupt einmal Kontakt bekommen. Ne? Muss ich erst mal schauen, hinspüren in den Körper, wo ist eigentlich der Atem jetzt gerade, was tut er gerade? Dann werde ich sagen, oh ja, jetzt gerade ist Ausatmen. Jetzt ist Einatmen. So, und jetzt bin ich beim Bewusstsein, ein, aus. Und jetzt kann ich sagen, okay, jetzt verfolge ich den Einatmen die ganze Strecke, bis er fertig ist. Und verfolge den Ausatmen die ganze Strecke. Das sind die zwei grundlegendsten Übungen der Achtsamkeit. Und ja, und der Buddha sagt, die Betrachtung des Körpers im Körper. Und ja, und da geht es jetzt um eine Feinheit, wie wir das machen, dass wir den Atem beobachten. Es ist ja, unser Geist ist schon ein sehr ja, kompliziertes, vielschichtiges, multifunktionales Gerät und der kann ziemlich viel und es ist schwierig, darüber zu sprechen. Wenn ich jetzt sage, wir beobachten unseren Atem, dann könnte man meinen, dass man sozusagen in sich sozusagen einen Beobachter schafft, sozusagen einen Teil des Geistes abtrennt, der jetzt beobachtet und sagt, ach ja, da ist er ja, der Thomas sitzt. Jetzt gerade atmet er ein. Ja? Und ich beobachte das jetzt. Ja? Und wenn wir das so machen, dann versuchen wir, unseren Geist ein bisschen zu teilen. Ja? In zwei Teile. Den Teil, der beobachtet und den Teil, der atmet. Weil der Atem wird ja auch von einem Teil des Geistes im weitesten Sinne gesteuert. Ja, wir können auch Gehirn sagen, ne? Geist meine ich jetzt sehr allgemein. Wird ja von einem anderen Teil von unserem Ich, von unserem Geist gesteuert, ist der Atem. Und wenn wir das so machen, dann erzeugen wir eine Trennung. Und das ist nie gewünscht im Buddhismus, nie. Was wir anstreben, ist eben die Einheit. Wir leben schon genug Teil unseres Tages getrennt, mit Körper und Geist getrennt. Das ist ja ein großes Problem der Menschheit, dass unser Geist einfach irgendwo hingehen kann, irgendetwas machen kann, was überhaupt nichts mit dem Leben zu tun hat, was gerade jetzt im Augenblick stattfindet. Ja, wir sitzen hier alle zusammen im Kreis und jeder von euch kann denken an das Fernsehprogramm heute Abend. Oder? Oder was mache ich heute Abend? Muss ja nicht das Fernsehprogramm sein. Was mache ich heute Abend? Kann jeder machen. Klar, dann ist Körper und ein Teil vom Geist hier. Klar, ein Teil bleibt immer beim Körper. Und ein Teil vom Geist schafft sich eine virtuelle Realität. Das gibt es ja nicht erst seit der Computer und seit dem Internet, sondern das können wir uns ja schaffen. Schafft sich eine Virtualität, beamt sich weg. Ja, wir können uns auch geistig in den Sommerurlaub begeben. Wir können am Strand liegen, können wir alles machen und machen wir sehr oft. Und das Problem bei dem Ganzen ist, dass eben Körper und Geist getrennt sind und dass das einfach uns schadet, in vieler Beziehung schadet. Das eine ist, der Körper ist wie ein Waisenkind, ja, tuckert vor sich hin, ohne dass ihn jemand beachtet. Ja, man merkt es ja manchmal, wenn ihr auf Kinder aufpasst. Wie groß der Unterschied ist, den es macht, ob man bei den Gedanken, bei den Kindern ist oder nicht. Wenn man mit den Gedanken bei den Kindern ist, spielen die viel besser, viel braver und viel zufriedener. Wenn ihr mit den Gedanken irgendwo anders seid, ganz schwierig. Ich habe das gelernt am Spielplatz. Ist jetzt natürlich schon unheimlich lange her, ja? Braucht mich nicht fragen, wie alt meine Kinder sind. Ist unheimlich lange her, aber ich kann mich gut erinnern. Am Spielplatz. Was ist die Rolle des Vaters, wenn er am Spielplatz sitzt? Das kleine Kind klettert drauf, rutscht die Rutsche runter. Ja, wenn ich mit den Gedanken dabei bin, dann entsteht eine Situation, dann entsteht ein Gefühl der Sicherheit für das Kind. Ja? Es entsteht ein Gefühl, ja, auch beachtet zu werden. Ja? Das spürt es und fühlt sich wohl und tobt sich aus. Ich muss gar nichts weitermachen. Aber mit den Gedanken schon dabei bleiben, wenn ich die Zeitung rausräume, bevor ich mit der ersten Seite fertig bin, ist irgendwas los. Ja? So wie das also mit Eltern und Kind ist, so ist es auch mit unserem Bewusstsein, mit unserem Körper. Es tut unserem Körper einfach nicht gut. Oder wir können auch biologisch fragen, wofür haben wir eigentlich das Hirn bekommen, ja? Dieses Bewusstsein? Um uns irgendwo hinweg zu beamen in eine virtuelle Realität? Glaube ich nicht. Sondern um uns um unser Körper gut kümmern zu können. Ja. Und im Buddhismus geht es immer wieder darum, den Körper und den Geist zusammenzubringen. Zu einer Einheit. Dann entsteht etwas Rundes, etwas Gesundes. Und dann spüren wir einfach, wir spüren, wie dann Heilung entsteht. Wir spüren beim Gehen zum Beispiel, wie einfach auch die Bewegungen besser werden, geschmeidiger werden, leichter werden. In dem Moment, wo der Geist dazu kommt, wir müssen nichts absichtlich tun. Wir müssen nur den Geist hinbringen aufs Gehen. Und dann tut sich was. So, also der langen Rede kurzer Sinn. Das gilt natürlich auch, wenn wir den Atem beobachten. Natürlich soll der Geist beim Atem sein. Und wir wollen nicht einen künstlichen Graben schaffen und dann sozusagen um die Kurve den Atem beobachten, sondern wir wollen einfach mit dem Atem eins werden. Das heißt, den Atem von innen heraus spüren, ohne irgendeine Trennung, sondern als Gemeinsamkeit. Also Geist ist da, Körper ist da, Atem ist da. Alles geht seinen Weg. Der Atem fließt, strömt ein, strömt aus. Und im Geist entstehen eben Eindrücke. Ne? Eindrücke spürt halt das im Bauch oder an der Nase oder wo auch immer. Ne? Wo immer ihr die Achtsamkeit hinlegt. Es entstehen Körperempfindungen. im Geist, die sind da. Und das alles gehört zusammen. Das ist nicht etwas getrennt, es ist ein Ding. So. Und es braucht auch gar keine Ich-Vorstellung da sein. Ne? Eigentlich gibt es bei dieser Betrachtung des Atems kein Ich. Zumindest idealerweise. Wir brauchen nicht denken, ich atme. Nö, eigentlich nicht. Wir sollen ja den Atem völlig natürlich fließen lassen, so wie er gerade fließt. Das kommt ja dann später bei der nächsten, übernächsten oder dritten, ist jetzt ganz egal, wo der Buddha sagt, ja, wenn er kurz einatmet, dann weiß der Übende, ich atme kurz ein. Wenn er lang einatmet, weiß er, ich atme lang ein. Und zwischen den Zeilen bedeutet es, ist doch ganz egal, ob wir kurz oder lang einatmen, wir beobachten es einfach. Weil sonst würde ja stehen, dass wir die Länge vergrößern sollen oder kürzer atmen sollen oder irgendetwas. Sollen wir nicht. Nein. Aber es mitbekommen, es spüren. So ist der Atem. Lang oder auch kurz. Ne? Und ja, und er ändert sich auch immer mal wieder. Ne? Mal ist ein kurzes Aufatmen drinnen. Ja, ist auch gut. So, also wir spüren eben die Einheit von Körper und Geist. Beobachten den Atem und erkennen, wie er sich verhält. Und dabei gibt es kein Ich. Drum sagen dann viele Meditierende auch, ja, es atmet. Oder einfach, da ist Atem. Das ist das Gefühl, was entsteht. Da ist Atem. Ja, da ist Atem. Das ist kurz oder ist lang, ist tief. Ja, die Bauchdecke bewegt sich. Ne? Wir brauchen gar nichts Intellektuelles machen, aber es mitbekommen. Ne? Einfach hellwach dabei sein. So wie wenn wir auf Kinder aufpassen am Spielplatz. Ja. Eigentlich, jetzt, es war ein spontanes Beispiel, aber eigentlich, ne? Ja. Wir brauchen ja nichts machen. Ne? Die sausen rauf, die rutschen runter, graben im Sand. Im Grunde, ne? Man muss ja nicht unnötig eingreifen. Ja, das ist also die erste Gruppe von Achtsamkeitsübungen, ist also den Atem beobachten. Viele Meditationslehrer empfehlen, den Atem zu zählen. Das kommt hier nicht vor, ne, muss man ausdrücklich sagen. Das ist nicht Bestandteil des Satipatthana-Sutras. Es steht aber auch nicht, dass es falsch ist. Es ist einfach eine Übung, die sich bewährt hat, die gut ist, um Achtsamkeit zu erzeugen, aber hat jetzt auch keinen tieferen Sinn. Es ist einfach eine Übung, die uns hilft, gerade zum Reinkommen. Dass wir also jeden einatmen, eins, ausatmen, zwei und so weiter durchziehen. Und diese Übung ist eigentlich schon eine ganz, ganz grundlegende Übung, die der Buddha uns empfiehlt bei der Meditation. Das haben wir in der Einleitung gehabt. Er setzt sich in den Wald, unter einen Baum oder in ein leeres Zimmer, wo er einfach Ruhe hat und nicht gestört wird und in aller Ruhe den Atem beobachten kann. So übt er. Und in dieser Übung kommen eben Körper und Geist zusammen. Es findet Heilung statt. Und wir spüren auch, dass wir in diesem Augenblick wirklich leben. Denn das ist ja das zweite Problem. Wenn unser Geist sozusagen auf Wanderschaft geht und beim Abendprogramm ist oder schon im Urlaub ist, dann entsteht, wenn wir einen ganzen Tag lang so gelebt haben, dann entsteht am Ende vom Tag dieses Gefühl, ja, es ist schon wieder ein Tag rum. Ja, ich habe das und das erledigt, aber irgendwie war nichts los. Entsteht so eine Leere. Ja, ein Gefühl der Leere, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, es war, obwohl der Tag ja ganz voll war. Wir haben dieses erledigt, jenes erledigt. Wir waren in der Arbeit und haben das besprochen und das gemacht. Ja, aber am Schluss ist so ein Gefühl der Leere. Irgendwie war es nichts Erfüllendes. Das ist natürlich eine gute Frage, was ist erfüllend? Wir glauben dann, es muss was Besonderes sein. Ja? Aber jetzt, ich will nicht vom Thema, wir wollen hier beim Sutra bleiben, aber deswegen verrate ich einfach die Antwort. Es ist erfüllend, wenn Körper und Geist zusammen sind. Das ist der Punkt. Dann ist etwas da gewesen. Wir haben es einfach genossen. Es war nur unser Atem, nichts Besonderes. Aber wenn Körper und Geist zusammen sind, dann leben wir wirklich. Dann haben wir etwas erlebt. Atemzüge. Und das ist emotional was ganz was anderes, als einfach nur Dinge erledigen und im Geist woanders sein. Und das ist ja sowieso im Buddhismus immer wieder ein Thema, dass wir üben sollen, einfache Dinge wertzuschätzen. Weil in dem Moment, wo wir sie wertschätzen, bekommen sie Wert. Und wir genießen es. Ja, der Buddha schlägt jetzt noch einige weitere Übungen vor, wie wir Körper und Geist zusammenbringen können. Also wir können auch die Achtsamkeit weiten und jetzt nicht mehr so spezifisch nur, sagen wir mal, spüren, wie die Bauchdecke sich bewegt, sondern wir können auch die Achtsamkeit auf den ganzen Körper ausweiten und einfach mal fühlen, ja, wie fühlt sich's gerade jetzt so an, ne? So rundherum. Rücken, Beine, Arme, Gesicht, alles. Und was auch nicht unerwähnt werden soll, es gibt schon auch Übungen, in denen wir konkret eingreifen und Veränderungen bewirken. Und das ist zum Beispiel die vierte Übung. Einatmend lasse ich die Aktivität meines Körpers zur Ruhe kommen. Ausatmend lasse ich die Aktivität meines Körpers zur Ruhe kommen. Gut, die Aktivitäten des Körpers zur Ruhe kommen lassen, verstehe ich als entspannen. Weil wenn wir in Meditation sitzen, das war ja die Einleitung, ja, dann bewegen sich ja unsere Arme nicht und unsere Beine nicht. Und welche Aktivitäten lassen wir da zur Ruhe kommen? Ja, und ich denke, das ist eben entspannen. Ja, dass die Muskeln auch wirklich diese Ruheposition einnehmen und nicht einfach gegeneinander sozusagen arbeiten und dann eine verspannte Haltung entsteht. Es gibt auch solche Übungen. Ja, und die fünfte Übung ist jetzt eine ganz wichtige, die in der Lehre von Thay ganz großen Raum bekommt und in unserer Praxis ganz großen Raum hat. Und die geht genau zurück auf die fünfte Übung hier im Satipatthana Sutra, nämlich die Achtsamkeit auf die Körperhaltungen. Weiterhin ist sich ein Übender, wenn er geht, bewusst, ich gehe. Das Gleiche gilt fürs Stehen, fürs Sitzen, fürs Liegen. Und das ist in der Tat eine sehr, sehr kraftvolle und mächtige Übung, die wir eben den ganzen Tag machen können. Immer wieder. Immer wieder können wir uns bewusst sein, ja, ich sitze jetzt. Ich stehe auf. Ich gehe. Ich sitze. Ja, immer wieder können wir das machen. Natürlich ist es schwierig, das zu schaffen. Und da gibt es einige Hilfen dafür. Und sehr schön sind ja diese Gathas von Thay. Ich glaube, ich habe das hier jetzt noch nicht so erzählt. Aber wie Thay als Novize ins Kloster gekommen ist, musste er als erstes mal so etwa 50 Verse auswendig lernen, Gathas, wie er immer sagt. Das sind also kurze, meist vierzeilige Verse. Musste auswendig lernen und die sollte er im Geist für sich rezitieren bei jeweils spezifischen Gelegenheiten. Und so gibt es jetzt eben für viele Gelegenheiten des Tages ein Gatha. Also es beginnt beim Aufwachen und es gibt ein Gatha fürs Wasser aufdrehen, es gibt ein Gatha fürs auf die Toilette gehen, es gibt alles. Und es gibt natürlich ein Gatha fürs Sitzen. Ja? Für einfach fürs Hinsitzen. Und das Gatha lautet, hier zu sitzen ist wie unter dem Bodhibaum zu sitzen. Ich bin die Achtsamkeit selbst, frei von jeglicher Ablenkung. Gut. Kurz und bündig. Und die Praxis dieser Gathas ist jetzt, sich eben vorzunehmen, also erstmal das Gatha auswendig lernen, aber das ist nicht so schwierig. So, und dann sich vorzunehmen, jedes Mal, wenn man sich hinsetzt, dieses Gata zu sagen. Das ist schön. Also erstmal will ich sagen, es ist schön. Einfach gut, oder? Sich hinsetzen, hier zu sitzen, ist wie unter dem Bodhi-Baum zu sitzen, ne, wo Buddha Erleuchtung fand. Ich bin die Achtsamkeit selbst, frei von jeglicher Ablenkung. Toll. Das macht schon was. Natürlich ist es auch schwierig. So wie es schwierig ist, den ganzen Tag achtsam zu sein. Es ist es. Ne? Wie oft erlebe ich mich? Also diese Gathas habe ich für mich entdeckt erst vor etwa einem Jahr, dass ich sie ernsthaft praktiziere. Wie oft erwische ich mich, dass ich sitze und denke, ey Mann, du sitzt ja. Du hast das ja noch gar nicht mitgekriegt. Aber es ist wichtig, dass wir liebevoll mit uns umgehen. Und ich sage dann, gut, dass ich jetzt gesehen habe, dass ich sitze, es mitbekommen habe. Und jetzt sage ich mein Gata jetzt, weil es ist immer noch gut. Gedacht ist natürlich, dass man es gleich macht. Ne? Ja. Das ist übrigens eine gar nicht, diese, ich meine, diese Gathas genau in dieser Form kenne ich jetzt nur von Thai, höre ich sonst nicht, aber die Idee, dass man diese Achtsamkeit durch verschiedene Verhaltensweisen sozusagen übt, immer wieder in die Achtsamkeit zu kommen, gibt es auch in anderen Schulen. Zum Beispiel einer meiner Zen-Lehrer hat sich immer verbeugt, wenn er einen Raum betreten hat und immer verbeugt, wenn er einen Raum verlassen hat. Und das ist was Ähnliches wie Skata. Ne? Ja, die Dankbarkeit für den Raum. Ich durfte hier sein und er geht. Und er ist achtsam, ja, wenn er das schafft. Und das Schöne ist, wenn man immer in gleicher Weise das macht, entsteht eine Gewohnheitsenergie. Ja, am Anfang ist es schwierig, aber je länger wir das üben, desto besser geht es, weil es eben immer mehr zur Gewohnheit wird. Ja, hinsetzen, ah ja. Ne? Nicht einfach Platsch, ne? Sitz, sondern ja, ich will mich hinsetzen, genau. Und das Gata. Ne? Und diese Gathas haben eben den Vorteil, dass sie uns immer wieder helfen, zur Achtsamkeit zurückzukommen. Und den zweiten, dass sie einfach positive Samen in uns wässern. Das ist ja die andere wichtige Übung bei uns. Ja, also die Achtsamkeit auf die Körperhaltungen sowie die Achtsamkeit auf das körperliche Tun sind Übungen, die Thai immer wieder betont. Und das, es kommt eben aus diesem Sutra, wo der Buddha schreibt, wenn der Mönch vorwärts geht, weiß er, dass er vorwärts geht. Wenn er rückwärts geht, weiß er, dass er rückwärts geht. Nach vorne schauen, nach hinten schauen und so weiter und so fort. Gut, das will ich nicht vertiefen, das kennt ihr sehr genau. Die siebte Übung ist sehr schön, ist die Betrachtung der Körperteile. Und das machen wir ja gerne unter dem neudeutschen Namen Bodyscan. Ist eine sehr hilfreiche Übung auch, die man im Sitzen machen kann oder auch im Liegen, das ist ganz gleich. Und einfach den Körper durchgehen und jedem Körperteil Achtsamkeit schenken. Ja, ich persönlich mache das am liebsten typischerweise einfach 3 Atemzüge lang. Ne? Ja, also ich gehe zu einem Körperteil, meinetwegen die Zehen, und bleibe 3 Atemzüge dort. Das hilft mir eben, die Achtsamkeit aufrechtzuerhalten. Ich zähle natürlich bis 3, kommt wieder das Zählen rein. Ne? Aber klar, es braucht eine gewisse Konzentration, sonst funktioniert nicht. Also ich bringe die Achtsamkeit zu den Zehen, atme und spüre hinein. So, und zähle bis 3, bis der Atem 3-mal war und gehe weiter. Fußsohlen, Knöchel und so weiter. Ne? Den ganzen Körper durch, welche Teile man genau nimmt, da kommt es nicht so drauf an. Und das Schöne ist, man spürt richtig, wie das den Körperteilen gut tut. Wie Entspannung entsteht, wie Durchblutung besser wird, wie einfach Heilung stattfindet, wenn es Körperteilen schlecht geht. Wenn es Körperteilen schlecht geht, kann man auch länger bei einer Stelle bleiben. Und Tai empfiehlt es ja durchaus, das sogar präventiv zur Gesunderhaltung täglich zu machen. Zum Beispiel vor dem Einschlafen oder wenn man Mittagspause machen kann, in der Mittagspause oder nach der Arbeit, wenn man heimkommt. Es gibt verschiedene Gelegenheiten, wann immer das passt. Es gibt noch andere wertvolle Übungen, die jetzt der Buddha hier empfiehlt, wie zum Beispiel, dass wir uns bewusst werden der Elemente, aus denen der Körper besteht, also Erde, Wasser, Feuer und Luft. Und damit eben die Verwobenheit mit dem Ganzen, zumindest mit der Erde erkennen. Ja, das ist das Schöne daran. Es ist jetzt ganz unabhängig davon, welchen Zusammenhang das mit der Wissenschaft hat, mit der westlichen, und ob man 4 oder 6 Elemente hat. Die Theorie gibt es ja auch mit den 6 Elementen. Hier sind 4 genannt. Es ist nicht bedeutend. Wichtig ist, dass wir eben diesen Blickwinkel bekommen auf unseren Körper. Dass unser Körper eben von der Erde geschaffen wurde, letztlich. Von dem Planet Erde geschaffen wurde. Jetzt müssen wir aufpassen, das Wort Erde hat ja im Deutschen mehrere Bedeutungen. Ne? Von dem gesamten Planet Erde geschaffen wurde und eben aus den 4 Elementen besteht. Erde im Sinne von Erdboden, Humus, also den festen Teilen. Wasser, was in unserem Körper fließt, in Blut, in Lymphe und so weiter. Feuer, die Wärme, die unser Körper ja erzeugt. Und natürlich die Luft, die für die Bewegung steht. Und all das kommt eben vom Planeten Erde. Die Erde hat letztlich das Leben geschaffen. Und sich dessen einfach bewusst werden, so sind wir eben geworden und zudem zerfallen wir auch wieder. Das ist diese Meditation. Die 9 Stadien der Zersetzung des Leichnams haben ein ähnlichen Sinn. Ich habe gehört, dass ihr die übersprungen habt. Ist auch gut. Und die 10. Übung ist wieder eine, wo wir konkret eine Veränderung bewirken. Indem wir uns eben bewusst machen, auch in der Achtsamkeitsübung, wie gut die Achtsamkeit jetzt auf den Körper wirkt. Das ist ein interessanter Dreh, ne? Dass wir dann also nach einiger Zeit Achtsamkeit auf den Atem, Achtsamkeit auf den ganzen Körper, auf die Körperteile, dass wir auch mal die Übung machen und sagen, wie geht's meinem Körper jetzt? Und sagen, ja, das tut ihm richtig gut. Ja, für mich war das ein wichtiger Augenblick. Ich hatte früher viel Kopfweh. Keine Ahnung warum, ich habe es nie rausgefunden. Aber ich hatte ja eher schon Migräne, also richtige Anfälle, die dann so über den Tag immer schlimmer wurde. Also das Typische war, ich wach auf und Kopf ist nicht so gut. Ne? Aber mein Gott, ne? Man beißt sich durch, fährt in die Arbeit. Ne? Bis Mittag konnte ich ganz gut arbeiten. Ja, klar, Kopf war, aber ging schon. Ja? Also wurde es immer schlimmer. Und nachmittags wurde es eigentlich ziemlich unerträglich, bis dann also wirklich auch beim besten Willen Arbeitsunfähigkeit eintrat. Und dann habe ich etwas Interessantes gemacht. Ich habe damals schon meditiert und habe dann gesagt, so, ich will aber zur Meditation fahren. Und dann bin ich also mit richtig brutalen Kopfschmerzen zur Meditation gefahren, konnte kaum sitzen, also ich war dann schon früh dort, ne, weil in der Arbeit habe ich ja auch nichts mehr hingekriegt und fahre dann dorthin und ja, und eigentlich fühle mich so, als ob ich mich hinlegen müsste, ja. Aber irgendwie die Idee war, nein, ich will jetzt meditieren, das lasse ich nicht aus, ne. Und ja, mit letzter Kraft setze ich mich hin und was passiert? Es wird jede Minute besser. Und am Schluss gehe ich raus vom Abend und ja, will nicht sagen, dass es weg ist, aber wieder so leicht wie in der Früh. Also Kein Problem. Das war für mich ein wichtiges Erlebnis zu sehen, wie gut es dem Körper tut. Die Ruhe, wenn Körper und Geist zusammenkommen und dass tatsächlich Heilung stattfindet, was immer das auch war. Ich muss das ja nicht verstehen. Muss ich nicht, mein Körper kann das. Aber er braucht die Ruhe. Ja, ich muss aus der Aktivität rausgehen und ich muss Körper und Geist zusammenbringen. Das war nötig. Es war gar nicht nötig, sich hinzulegen. War nicht nötig. Sitzen war auch in Ordnung. Aber diese Ruhe. Ja, und das auch einmal zu erleben und zu spüren, ja, wie gut tut es dem Körper. Und dann entsteht ganz natürlich Freude. Sagen, ja, toll. Toll, dass ich diese Übung gelernt habe. Schön, dass ich das gemacht habe. Schön, dass es dem Körper so gut tut. Es ist ganz natürlich, dass dann Freude entsteht. Und damit dann auch Glück. Ja, gut ist, ne? Ja, und das ist der erste ganz große Teil, nämlich die Übungen, die sich auf den Körper beziehen. Der zweite Teil der Übungen, die der Buddha uns empfiehlt, der wird hier überschrieben mit achtsame Gefühlsbetrachtung und eingeleitet mit den Worten vom Buddha. Und wie bleibt der Übende in der Betrachtung der Gefühle in den Gefühlen verankert? Und da gibt's dann, wenn man das dann liest genau, gibt es dann immer die Frage, oder auch schon beim Titel, wieso kommt jetzt ein Kapitel über die Gefühle, wo nachher ja noch die Geistesobjekte vorkommen und wir wissen ja, dass viele der Geistesobjekte ja Gefühle sind. Wieso kommt es doppelt, was ist damit gemeint? Und das ist jetzt nicht Haarspalterei, was wir machen, sondern das ist jetzt wichtig. Das ist schon inhaltlich etwas. Das Wort Gefühl bringt uns auf eine falsche Fährte. So gesehen ist Gefühl eine unglückliche Übersetzung. Es bringt uns auf eine falsche Fährte. Wir können ja mal lesen, wovon der Buddha dann spricht. Also ist ja eine Überschrift über etwas, ne? Wovon spricht er denn? Jedes Mal, wenn der Übende ein angenehmes Gefühl verspürt, ist er sich bewusst, ich verspüre ein angenehmes Gefühl. Jedes Mal, wenn er ein schmerzhaftes Gefühl verspürt, ist er sich bewusst, ich verspüre ein schmerzhaftes Gefühl. Jedes Mal, wenn er ein Gefühl verspürt, das weder angenehm noch schmerzhaft ist, ist er sich bewusst, ich verspüre ein neutrales Gefühl. Ist eigentlich gar nicht das, wie Buddha sonst über Gefühle spricht. Die vielen, vielen Gefühle, zu denen wir fähig sind, immer heißt doch, dass wir es eigentlich erkennen sollen, benennen sollen, verstehen sollen. Und hier wird alles auf ein Raster runtergebrochen in angenehm, schmerzhaft, wobei schmerzhaft auch eine unglückliche Übersetzung ist. Es ist einfach das Gegenteil. Angenehm, unangenehm, neutral. Und da wird alles in dieses Raster runtergebrochen. Da meint der Buddha eben nicht die Gefühle wie Wut, Angst, Ärger, Mitgefühl, Freude, Glück. Die meint er nicht, definitiv nicht. Da geht es um was ganz was anderes. Wenn jetzt zum Beispiel jemand hier zur Tür reinkommen würde, nehmen wir jetzt mal an, dann würde, behaupte ich, innerhalb von weniger als einer Sekunde würden wir eine Empfindung haben, sage ich jetzt mal, sympathisch oder nicht sympathisch, oder? Kennt ihr das? Man sieht einen Menschen nur so ganz kurz und sofort ist da was da. Oder willkommen. Peng, so, ne? Dieser Ersteindruck. Bevor, und es geht so blitzartig schnell. Peng, ist es da. Oder beim Essen. Ich stecke dein Bissen in den Mund und weniger als eine Sekunde später. Ja, aber da ist nur, ich sag mal, da ist im Geist noch überhaupt nichts passiert. Ihr könnt überhaupt nicht sagen, was ist los? Ja? Ich meine, natürlich schmeckt man danach und denkt nach und dann sagt man, ja, das schmeckt aber komisch. Das soll das und das sein. Ja, und dann entstehen so Gedanken, ja, ist das jetzt, ist das schimmelig oder was ist da drinnen oder irgend sowas, ja? Dann entstehen Gedanken, entstehen Gefühle, ja? Aber auch Ekel braucht eine gewisse Zeit, ja? Irgendwann sagt man, das ist ja verschimmelt, ja? Dann entsteht Ekel. Aber dieses Gefühl braucht Zeit. Auch Wut ist ja auch nicht etwas, was so blitzartig da ist. Ne? Da macht einer was und sagt, lass das. Ne? Das ist noch kein starkes Gefühl. Aber wieder kommt das unangenehme Gefühl. Du sollst das lassen. Ja? Und irgendwann entsteht der Streit, irgendwann entsteht Wut. Ja? So kannst, oder noch schlimmer, Eifersucht. Da muss einer schon richtig nachdenken. Ja? Ich meine, da steckt doch viel dahinter, hinter Eifersucht. Ne? Das ist etwas, was man haben möchte. Ja? Und warum hat es der andere? Ne? Und so. Da steckt unheimlich viel dahinter. Nein, es gibt noch eine ganz andere Ebene in uns, die eben viel, viel tiefer unten ist, viel, viel primitiver ist und unheimlich schnell sagt, angenehm oder unangenehm. Und diese Art, dieses, ich sage mal für die Fachleute unter uns, das ist das Manas, dieses Überlebensbewusstsein, das alles beurteilt in diese Kategorien. Weil es gibt ja nur diese Kategorien, weil man das alles auf sozusagen ein einfaches tierisches Leben reduziert, geht es nur darum, esse ich das jetzt oder nicht? Ja? Ist das jetzt eine Gefahr, dieses Wesen, was reinkommt, was immer das auch ist? Ja? Oder ist es okay? Ja? Nur um diese einfachen Dinge geht's. Und dafür haben wir ganz tief in uns etwas drinnen, was sicherlich nicht nur die Säugetiere haben, sondern noch viele andere Tiere, was also etwas ganz Primitives, Einfaches, Tierisches ist, was sicherstellt, dass unser, was eben sicherstellen soll, dass wir überleben. Und das reagiert eben blitzartig, weil es ja in der Natur auch nötig sein kann, schnell zu reagieren, reagiert blitzartig und sagt, sympathisch oder unsympathisch für Menschen oder angenehm, unangenehm, ne, auf dieser Ebene. Und beim Essen reagiert es. Und dieses System funktioniert auch die ganze Nacht durch. Ne, wenn ein Geräusch kommt, analysiert es, weil wir wachen nicht auf, wenn ein lautes Geräusch ist und schlafen weiter, wenn es leise ist. Das ist nicht richtig. Sondern dieses Überlebensbewusstsein analysiert das Geräusch und wenn es sagt, das passt, das ist ganz normal, und dann schlafen wir weiter. Und wenn das sagt, das ist gefährlich oder wir müssen aufwachen, dann wachen wir auf. So kann man zum Beispiel sich angewöhnen, dass man einen Wecker überhört, den man vorher immer gehört hat. Das heißt ja nicht, dass das Ohr schlechter geworden ist. Ne? Sondern man hat irgendwann es geschafft, diesen Wecker zu etwas Normalem, Unwichtigen für sich zu definieren. Das ist abgesunken ins Unbewusste. Dann kann der läuten, so viel er will. Ja? Ja, doch, das sind solche Effekte. Ne? Oder zum Beispiel, wenn ein Hahn schreit. Ne? Die meisten von uns werden aufwachen, weil sie es nicht gewöhnt sind, weil es völlig ungewohnt ist und das Überlebensbewusstsein sagt, hallo, Vorsicht, da ist jetzt echt was los. Ja? Aber umgekehrt, wenn wir natürlich eben auf einem Bauernhof leben oder daneben, wie ich einige Zeit, und dann gewöhnen wir uns sehr schnell dran und wissen, ja, das ist halt so, der Hahn schreit in der Früh, aber ich will ja deswegen nicht am Sonntag wach werden um 6 in der Früh, nur weil der Hahn schreit. Das lernen wir. Ich meine, man kann sich auch reinsteigern in der Ablehnung des Hahns, dann lernt man es nicht, dann wird man ewig aufwachen. Aber man kann es auch sein lassen und sagen, ja klar, der Hahn schreit, ist doch ganz egal, ich schlafe weiter, heute ist Sonntag, wunderbar. So, also dieses System haben wir in uns, dieses Überlebensbewusstsein, was alles eben genau einteilt in Ordnung, nicht in Ordnung oder egal. Und um dieses System geht es hier auch. Und das ist ein Unglück, dass das im Deutschen recht schlampig gemacht wird. Im Englischen gibt es tatsächlich eine Tradition, diese Unterscheidung auch im Wort zu versuchen auszudrücken. Ich meine, man muss es auch ausdrücken, unsere Sprache ist da nicht so genau. Im Englischen ist es üblich, diese sogenannten, wo wir sagen, Gefühlsbetrachtung, von der wir jetzt reden, da redet man im Englischen von Feeling oder Sensation. Und dann steht immer im Kommentar irgendwann der Satz, aber es ist nicht Emotion gemeint. Das muss man schon dazu sagen, ja? Aber dann bekommt der englischsprachige Mensch schon einen Eindruck, aha, hallo, Also hier geht es um was anderes, ja. Das fehlt leider hier in der deutschen Übersetzung. Ja, welches Wort man jetzt im Deutschen verwendet, ja, es ist schwierig. Ich würde jetzt mal Empfindung vorschlagen. Ne? Es erklärt es auch nicht, aber ich kann dann sagen, es geht um Empfindungen. Empfindungen, damit sind nicht Gefühle gemeint und dann kommen wir auf die Beispiele. Ne? Jedenfalls ist es nicht glücklich, das Wort Gefühl zu verwenden. Gut. Ja, und das ist wichtig, das auch zu spüren, zu wissen, weil diese Aktivitäten unseres Überlebensbewusstseins haben ja Einfluss auf uns. Die sollen ja auch Einfluss haben. Ist ja klar, wenn sie keinen Einfluss hätten, ne, wäre es ja sinnlos. Sie haben Einfluss auf uns, sie sollen Einfluss auf uns haben. Und wenn wir als freie Menschen durch die Welt gehen wollen, das ist ja das ganz große Ziel des Buddhismus, Befreiung, freier Wille, dann müssen wir lernen, uns zu befreien von dieser Primitivsteuerung. Das heißt nicht, dass wir sie abschalten, was ja auch gar nicht geht, aber das heißt, dass wir lernen, uns dessen bewusst zu sein, mitzubekommen, okay, da ist jetzt das passiert. Ja? Aber wenn jetzt jemand zur Tür reinkommt und peng kommt diese Ablehnung, und ich bin mir dessen bewusst, dann kann ich sagen, na gut, es kann keine tiefe Bedeutung haben. Ne? Ja, ist ganz oberflächlich. Ganz oberflächlich. Ja. Und mir ist es mal aufgefallen auch, wie oberflächlich das ist. Es ist ein kompliziertes Beispiel, aber eine Bekannte, die sehr dunkle, schwarze Haut hat, also weil sie halt schwarz ist, ne? Also sehr dunkle Haut hat, habe ich zufällig getroffen. Das habe ich nicht erwartet. Ne? Also ich gehe da am Marktplatz, ne? Da ist, war im Fasching übrigens, ne? Und gehe halt am Marktplatz und denke mir nichts dabei und drehe mich um und plötzlich schaue ich in ihr Gesicht. Ja? Völlig unerwartet. Und da war genau diese Ablehnung da. Also diese, ne? Diese Empfindung, diese negative. Peng. Obwohl ich sie ja gut kenne und mag. Das ist halt so eine ganz primitive, ne? So halt schwarz. Das ist halt bei uns, bei vielen von uns programmiert, gehe ich mal aus, zumindest bei mir. Also schwarze Haut kommt nicht so gut, ja? Aber das müssen wir uns einfach bewusst sein, dass das sowas passiert. Und das einordnen, nur dann werden wir frei davon. Sonst macht es ja mit uns, was es will. Ich meine, sonst läuft es ja so ab, dass dann die Ablehnung ist ja da, ne? Ja, das wird dann gleich schwierig, das Gespräch, ja? Beginnt dann gleich schon mal reserviert oder gar feindselig. Ja, wie reagiert dann der andere Mensch, ja? Auch nicht so toll wahrscheinlich. Also wir kommen dann rein in echte Schwierigkeiten. Nur aufgrund dieser ganz primitiven Eindrücke. Ja, wie zum Beispiel, dass eben ein schwarzes Gesicht ebenso eine Ablehnung auslösen kann. Ganz primitiv. Ja. Und deswegen üben wir eben, diese Dinge mitzubekommen, dass wir dann auch das reflektieren können. Nur wenn wir mitbekommen, dass es da ist, können wir uns überlegen, was wir damit machen. Und oft ist es ja auch sehr hilfreich, ich meine, beim Essen bringt es uns halt eben, rüttelt es uns dann wach und wir sagen, ja okay, das schmeckt komisch, ja gut, ist ja auch sinnvoll, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, warum schmeckt es jetzt komisch, ist das jetzt ein Problem oder nicht? Ja? Aber wir müssen es eben bewusst mitbekommen, sonst sind wir nicht frei, sonst lehnen wir einfach das Essen ab, nur weil es ein bisschen anders schmeckt, ein bisschen. Ja, das kennen wir ja auch von Kindern, ne? Wenn das nicht genau, diese winzigen Unterschiede zwischen gleichem Essen von verschiedenen Marken, das spüren die ja dann. Dann kauft man einmal was von einer anderen Marke, was im Grunde genau das gleiche ist, aber und schmeckt nicht. Ne? Ja, klar, weil es ein bisschen anders schmeckt und dann kommt die Ablehnung. Ja, also frei werden wir nur, wenn wir diese Dinge lernen, achtsam mitzubekommen, bewusst zu erleben. Ja, und dann kommt das dritte Kapitel, achtsame Geistesbetrachtung, in der letztlich der Thay in seinem Kommentar die nächsten zwei Gruppen vom Buddha in seiner Betrachtung in einen Topf wirft. Also der Buddha redet dann von Geistesbetrachtung und später von den Geistesobjekten, die betrachtet werden. Und Thay setzt sich über diese Trennung hinweg und behandelt beides in einem Topf. Und da möchte ich euch einfach empfehlen, es genauso zu machen. Dann sparen wir uns eine, sagten sie in dem Fall, nicht hilfreiche Diskussion über irgendwelche Unterschiede. Der Buddha hat es in vier Töpfe geteilt, Thay hat es in drei geteilt, indem er den dritten und vierten zusammengelassen hat. Was heißt drum? Ne? Wenn ihr es jemals für euch selber trennen wollt, dann wäre mein Vorschlag, trennt es dann jetzt in Gefühle, also echte Gefühle und Vorstellungen, Gedanken. Ja, das wäre für mich etwas, was für mich Sinn macht. Ja. Gut, aber muss nicht sein. Ja, und da geht es eben um Gefühle, darüber, die einfach mitzubekommen. Darüber ist so viel gesagt worden, das möchte ich jetzt einfach überspringen. Nicht, weil es wenig wichtig ist, sondern weil so viel gesagt wurde. Ja? Natürlich ist es wichtig mitzubekommen, wenn man ärgerlich wird, dass man ärgerlich geworden ist. Wenn Wut aufsteigt, dass man wütend ist. Und nur wenn man es mitbekommt, nur wenn man eben achtsam ist und damit es sich bewusst macht, nur dann hat man die Möglichkeit, damit klug umzugehen. Ansonsten ist man einfach ein Opfer dieser Gefühle. Ja, das ist ganz wichtig zu verstehen. Und das möchte ich hier aber überspringen, weil das so oft schon besprochen wurde. In der 13. Übung geht es dann ums Begehren, dass man sich halt auch bewusst sein soll des Begehrens, wenn man also etwas unbedingt haben will. Und es macht Sinn, sich auch das bewusst zu machen, und dann kann man es hinterfragen, ist das gut für mich oder nicht? Denn darauf basieren ja all unsere Suchterkrankungen. Dass wir etwas immer wieder brauchen, obwohl es uns nicht gut tut. Und wir brauchen es und immer mehr und finden kein Ende. Und es basiert darauf, dass eben so ein Begehren da so stark ist und außer Kontrolle gekommen ist. Und wir kriegen das nur in den Griff, eben indem wir es bewusst erleben. Im ersten Schritt bewusst erleben. Da ist ja der Impuls da, ja, ich will jetzt, was weiß ich, wieder was essen oder so, ne? Aber es tut mir nicht gut. Ich esse viel zu viel, zum Beispiel. Ja. Ja. Aber wenn es mir bewusst ist, kann ich mich auch entscheiden, kann sagen, nee, das tut mir nicht gut, das lasse ich jetzt. Aber nur, wenn es mir bewusst ist. Und in diesem Kapitel werden eben erwähnt, als die fünf Arten von sinnlichem Begehren, die traditionell erwähnt werden im Buddhismus, sind eben Geld, Sex, Ruhm, Schlemmerei und Schlaf. Und da war jetzt die Frage zum Schlaf, was da jetzt genau gemeint ist. Nun, ich meine, das wissen wir ja, Buddha hat den mittleren Weg gelehrt und auf die Idee mit dem mittleren Weg ist er eigentlich gekommen in der Beschäftigung mit dem Thema Gier nach Essen, also Schlemmerei. Ne? Er ist aufgezogen in großem Luxus, er ist sehr verwöhnt worden, hat alles bekommen, was er sich gewünscht hat und hat sich später entschlossen, den Weg eines Asketen zu gehen. Also er hat sozusagen sich auf den spirituellen Weg gemacht und hat sich damals Asketen angeschlossen, die der Meinung waren, dass eben Askese, und das war bedeutet Verzicht auf verschiedene Dinge, und ein Thema, was große Bedeutung damals hatte, war Verzicht auf, also wenig Essen, möglichst wenig Essen, ist eine Form der Askese, und hat halt dort mitgemacht, hat es 6 Jahre lang gemacht und hat eigentlich ein Verhalten entwickelt, was wir heute als Magersucht bezeichnen würden. Er hat es also geschafft, diesen Wunsch nach Essen immer weiter zu unterdrücken und jahrelang viel zu wenig zu essen. Und am Schluss war er ganz fürchterlich abgemagert und ist ohnmächtig zusammengebrochen. Und hatte ja das Glück, dass er wieder aufgepäppelt wurde von einer Hirtentochter. und hat dann entschieden, dass dieser Weg eben doch nicht zu spirituellen Erlebnissen oder tiefer Einsicht oder Weisheit führt, sondern dass dieser Weg nur den Körper und den Geist auch, das ist der Punkt, das war den Kollegen nicht klar, ne? Die haben immer gemeint, man schwächt den Körper, dann strahlt die Seele, das Innere sozusagen umso stärker, ja, wenn dieser hässliche, unreine Körper weg ist. Das war so ein bisschen denen ihre Idee. Ja, und da hat er erkannt, das funktioniert nicht. Wenn er zu wenig isst, wird er letztlich davon krank, mal ganz kurz banal gesprochen. Also zu wenig essen ist ungesund, zu viel essen auch. Also, man muss einen mittleren Weg finden. So. Und das gilt für den Schlaf genauso. Also es ist hier tatsächlich von Schlaf die Rede. Es geht einfach um das Schlafbedürfnis, um das Schlafen und darum, dass auch dort es um den mittleren Weg geht. Darüber wird normal wenig geredet bei der Erklärung von Buddhas Lehren. Ich meine, dass Menschen sozusagen zu viel schlafen, kenne ich so eigentlich nicht. Der moderne Mensch schläft zu wenig. Und ja, aber das ist gemeint, dass wir also beim Schlaf erkennen, dass der Schlaf notwendig ist für ein gesundes Leben, eine gewisse Menge, und dass zu viel eben auch wieder schlecht ist. Ja, vor allem seelisch, und dass es auch müde macht und depressiv und so weiter. So. Und dass es darum geht, eben da ein richtiges Maß zu finden, und das ist genauso wie beim Essen. Das muss man halt spüren, indem man in sich reinschaut. Eine Schwierigkeit ist natürlich, wir müssen lernen, den Unterschied zwischen Erschöpfung und Schlafbedürfnis. Das dürfen wir natürlich nicht in einen Topf werfen. Wir werden sicherlich öfters mal von der Arbeit heimkommen und fix und alles sein, körperlich und geistig. Was aber nicht heißt, dass wir Schlaf brauchen, sondern wir brauchen eben Ruhe, körperlich und geistig. Oder vielleicht auch nur geistig. Ja? Und je nachdem brauchen wir dann eben auch, müssen wir dann das Richtige machen. Wenn wir körperlich und geistig Ruhe brauchen, wäre es zum Beispiel toll, aufs Sofa liegen, einen Bodyscan machen. Ein Vorschlag. Ne? Aber natürlich wach, ne? Hellwach. Sich um den Körper kümmern, ne? Dass er entspannt, sich erholt. Ja? Dann entsteht wieder Kraft, dass wir den Abend wieder genießen können. Und wenn es nur der Geist ist, ja gut, dann vielleicht ein Spaziergang. Ne? Wo der Geist zur Ruhe kommt. Ja, und in der Übung 16 ist noch etwas sehr Interessantes drinnen. Der Buddha schlägt uns also vor, die Gefühle zu betrachten. Und ich lese jetzt mal eine dieser Vorschläge vor. Wenn sein Geist voller Begehren ist, ist sich der Übende bewusst, mein Geist ist voller Begehren. Wenn sein Geist frei von Begehren ist, ist sich der Übende bewusst, mein Geist ist frei von Begehren. Und das tut der Buddha dann durchdeklinieren mit verschiedenen Gefühlen und auch Vorstellungen, Geisteszuständen. Hochinteressant ist, dass der Buddha hier an dieser Stelle die gleiche Formulierung verwendet wie am Anfang, wo es um den langen und kurzen Atem geht. Wenn der Übende lang einatmet, weiß er, dass er lang einatmet. Wenn der Übende kurz einatmet, weiß er, dass er kurz einatmet. Und das wird ja, ich sag mal ganz von allen so interpretiert, dass das bedeutet, man lässt den Atem fließen, wie er gerade fließt, egal ob er lang oder kurz ist, oder erst lang und dann eine Zeit lang kurz und dann wieder lang. Man lässt den Atem einfach und beobachtet es. Und genau die gleiche Formulierung verwendet er in Bezug auf Begehren oder Hass oder so Gefühle. Interessant, ne? So klingt es beim Buddha. Es gibt jetzt keinen Widerspruch, ich möchte jetzt hier keinen Widerspruch zu Thai aufdecken, nur der Buddha erklärt es anders. Aber es kommt wieder aufs Gleiche raus. Er meint tatsächlich, wenn da Begehren ist, ist man sich bewusst, dass Begehren ist. Punkt. Wir brauchen es nicht wegkriegen. Wichtig ist, wir müssen es bewusst erleben. Wir wollen es mitbekommen. Dann können wir uns überlegen, ob es hilfreich ist oder nicht hilfreich ist. Aber wir müssen es mitbekommen, darum geht es. Und wenn er frei von Begehren ist, ist er frei von Begehren. Ohne Wunsch, das unbedingt aufrechtzuerhalten. Das ist so, jetzt ist es so. Und das, diese Haltung, die so schwer zu vermitteln ist und immer wieder Missverständnisse auslöst. Diese Haltung, die so wichtig ist im Buddhismus, wenn wir es richtig praktizieren, nämlich die Haltung, es anzunehmen, wie es ist. Nicht immer alles ändern wollen. Ja? Unsere Tendenz ist, alles ändern wollen, vorzustellen, wie es sein muss. Ja, das ist grün, ist ganz nett, aber orange wäre schöner. Ja? Und so weiter und so fort. Ja? Boah, da ist Ärger in mir, na, das darf nicht sein. Ne? Ich bin ja schon 20 Jahre Buddhist, also das muss jetzt einmal weg. Gell? Und so. Ja? Das ist unsere normale Haltung, die ganz tief in uns drinnen ist, die wir eingeübt haben über Jahrzehnte. Und dann kommen wir natürlich auch immer zu aggressivem Verhalten gegen uns selber. Da entstehen ja Spannungen dann. Wir merken, oh, ja, da ist Ärger. Und dann entsteht wieder Ärger, weil da ja Ärger ist. Ne? Ja. Und es ist so wichtig, dass wir lernen, da eine liebevolle, akzeptierende Haltung einzunehmen. Ich meine, das ist sowieso wichtig, ja. Das ist sowieso unser Weg, aber eben auch in Bezug auf das, was in uns selber passiert. Und das meint der Buddha. Wenn Begehren da ist, dann sind wir uns bewusst, dass Begehren da ist. Und wenn keins da ist, sind wir uns bewusst, dass keins da ist. Und ich atme ein, ich atme aus. Ja. Um uns das klar zu machen, möchte ich jetzt zum Vergleich noch bringen, sagt Thay immer, so heißt ja auch der Titel des Buches, umarme deine Gefühle. Liebevoll wie eine Mutter ihr schreiendes Kind. Das ist der Hintergedanke. Und dann fragen die Leute immer, ja, wie soll ich meine Wut umarmen? Ja, es ist genau, das ist seine Art, ja, dieses gewaltfreie Handeln, ja, es ist ein schönes Beispiel für dieses gewaltfreie Reagieren auf etwas Unangenehmes. Es ist ja nicht angenehm, wenn ein Kind schreit. Man will ja nicht, dass das Kind leidet. Und es ist auch sowieso unangenehm, weil die ist ziemlich laut und ja, hohe Töne. Ja, also es ist unangenehm. Ne? Und liebevoll, gewaltfrei reagieren. Das Kind im Arm nehmen, das hilft. Das ist sein Beispiel, was er bringt. Um uns eigentlich genau das zu verdeutlichen, was hier steht. So hat es der Buddha formuliert. Ja? Gemeint ist sicher das Gleiche. Ist anders formuliert. Es sind verschiedene Zugänge. Ja? Und es geht nicht darum, welche besser ist. Sondern es ist schön, wenn wir zwei Zugänge haben, weil einer wird besser zu uns passen. Und dann nehmen wir diesen. Ne? Drum, es geht ja nur darum, diese Haltung zu verstehen und einzulernen. Das heißt, bei dieser ganzen Achtsamkeitsübung geht es nicht wirklich um das Ändern, sondern ganz im Gegenteil, aus Lernen es zu lassen, wie es ist. Es geht um Gewaltfreiheit, nicht Dualität. Und jetzt kommt das besonders Verwirrende, was aber nicht heißt, dass wir nicht eingreifen. Aber wir greifen ein, indem wir etwas Positives hinzugeben, was Wirkung haben soll. Ja? Nicht indem wir das bekämpfen, was uns stört, sondern indem wir was Positives hinzugeben. Also das Beispiel, ein Beispiel ist das Thema Hass oder Ablehnung. Ja? Wenn wir Menschen mit Ablehnung, Hass oder Groll begegnen, dann lösen wir das ja nicht, indem wir die Ablehnung, den Hass oder den Groll bekämpfen und sagen, nein, das Gefühl darfst du nicht haben. Das funktioniert nicht. Da entsteht nur ein Kampf in uns. Das ist nicht der Weg. Der Weg ist, diese Menschen zu verstehen. Und wenn wir verstehen, warum sie so handeln, warum sie glauben, nicht anders handeln zu können, so handeln zu müssen. Wenn wir verstehen, wie sie die Welt sehen, warum sie so sind, wie sie sind, dann sehen wir sie als Menschen und es entsteht ganz natürlich Liebe und Wohlwollen diesen Menschen gegenüber. Und dann verschwindet der Hass. Ja? Also wir gehen immer diesen anderen Weg, ne? Den Weg der Heilung, des Positiven fördern und dann verschwinden eben auch die Schwierigkeiten. Es ist ein völlig gewaltfreier Weg und ohne Dualität. Ja, und die anderen Beispiele will ich jetzt nicht mehr vertiefen. Es ist klar, natürlich geht es auch um etwas, was aber immer wieder bei uns schon... Ja gut, es kommt halt hier jetzt noch das Thema der inneren Formationen. Aber das ist, innere Formationen, also das heißt in dem Buch, das will ich vielleicht noch kurz sagen, in dem Buch wird von inneren Formationen geredet. Das ist auch eine eigenwillige Übersetzung. Das heißt, auf Pali heißt es Samyojana und es wird meistens mit Knoten oder Fessel übersetzt. Und als Knoten, glaube ich, das ist die meistverwendete Übersetzung in den Thai-Büchern. Also wenn es in anderen Büchern von Knoten die Rede ist, ist es dasselbe, was in diesem Buch innere Formation genannt wird. Ja, das sind Fesseln. Fesseln, die entstehen, Fesseln sind also, ja, innere Formationen sozusagen, kann man sagen, die uns drängen zu einem gewissen Verhalten. Ja, weil Probleme nicht geklärt wurden. Also, Thay bringt hier das Beispiel, jemand begegnet uns unfreundlich, wir haben Spannungen, wir haben Streit mit jemand, wir verstehen nicht den Grund, wir nehmen uns das zu Herzen. Entschuldigung, das erste Beispiel war, ne, jemand kommt eben uns unfreundlich und wir verstehen ihn, wir verstehen den Grund, wir nehmen es uns nicht zu Herzen. Dann geht das Ganze weiter, es fließt einfach das weiter, dann entsteht keine Fessel. Unser Geist ist frei und wird unbeeinflusst davon weiter funktionieren. Umgekehrt, wenn jetzt aber diese Spannungen da sind, wir aber den Grund nicht erkennen, uns ärgern über das Verhalten, in Ablehnung gehen, dann entsteht eben diese Fessel. Ja, dann entsteht etwas in uns, was überdauert, ja, was diesen Augenblick überdauert. Und das nennt man im Buddhismus Fessel, also dieses Samyojana, was normal als Fessel übersetzt wird. Also das ist so ein Gefühl von ja, Hass oder Groll, jemand etwas nachtragen, was in uns bestehen bleibt. Und was dann sozusagen von der Vergangenheit immer wieder reinragt in die Zukunft, ja, in die Gegenwart. Also in die Gegenwart geht immer weiter und das verfolgt uns aber. Ne? Es ist nicht weg. Es ist da, es ist ein Stück Vergangenheit, das immer wieder die Gegenwart beeinflusst. Und dazu gehören natürlich auch die Traumata. Das sind natürlich die extrem starke innere Fesseln. Und die beeinflussen dann ständig unser Verhalten, weil es ja noch was Ungeklärtes gibt. Wir werden diesen Menschen dann nicht unvoreingenommen begegnen können, weil ja diese alte Verletzung, diese Kränkung da ist, die immer weiterläuft. Ja, und um die geht's, dass wir diese Fesseln eben auch lösen, uns befreien von diesen Fesseln. Das heißt, normalerweise eben dieses Trauma aufarbeiten, lösen. Und da ist ja auch schon sehr viel gesagt worden. Ich wollte es nur bringen, weil das hier unter dem Namen innere Formation vorkommt und einfach den Bezug zu den anderen Büchern von Thay herstellen, dass es da genau um diesen Punkt geht. Ja, das war jetzt sozusagen ein Überblick über das Sutra, ein Teil der vielen, vielen Übungen, die der Buddha uns da empfiehlt. Und ja, und da, wo die Gefahr auch ein bisschen besteht, dass wir dann vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen. Und deswegen nochmal, das sind viele, viele Beispiele, die uns anregen können. Aber worum es geht, ist schlicht und ergreifend, achtsam durch den Tag zu gehen, bewusst durch den Tag zu gehen, immer wieder zu versuchen, mitzubekommen, was ist jetzt gerade los in meinem Körper und in meinem Geist. Egal, wie das jetzt hier aufgeteilt war. Ne? Was spielt sich jetzt ab? Was sind da für Gefühle? Was sind da für Gedanken? Ja? Welche Sehnsucht macht sich da breit? Was ist da? Um das zu erkennen und dann eben auch geschickt damit umgehen zu können. Und wir können diese Achtsamkeit üben bei der Meditation. Klar, es ist ja immer ein schöner Tagesbeginn, mit einer Meditation zu beginnen. Wir können das üben beim Gehen. Wir können das üben bei der Arbeit, insbesondere bei körperlicher Arbeit. Am Computer ist es unglaublich schwierig. Ich habe mir jetzt, also mit dem kämpfe ich sehr, muss ich wirklich sagen, achtsam sein bei der Computerarbeit. Neue Idee möchte ich euch noch mit euch teilen. Ich mache bei der Computerarbeit gerne Mikropausen. Also wenn ich irgendwie einen Bruch sozusagen sehe in der Arbeit, ja, also ihr seht, ich gehe davon aus, ich bin absorbiert von der Arbeit, konzentriere mich voll und ganz auf das, was ich am Computer gemacht habe. Jetzt kommt aber ein Bruch. Ich habe irgendeinen Abschnitt erledigt. Ne? Und dann mache ich eine Mikropause. Und die geht genau 3 Atemzüge lang. Und das muss niemand merken, weil die beginne ich ja schon praktisch mit dem letzten Tastendruck. Ne? Jetzt ist die E-Mail weggeschickt. Einatmen. Ausatmen, vielleicht zurücklehnen langsam. Ne? Denken die Kollegen jetzt, denk danach. Ne? Ein, aus. Ja, und ich bin wieder da. Ich bin wieder ich. 3-mal atmen. Und dann kann ich schauen, was das nächste ist. Ne? Da gibt sicher noch eine E-Mail. Ja. Ja, und ganz generell natürlich bei uns, die Achtsamkeitsglocken haben große Bedeutung bei uns, dass man also entweder Kirchenglocken für sich zum Achtsamkeitsglocken definiert, ne? Wenn man sie hört, im Atem, zum Atem zurückzugehen. Oder dass man eine Uhr wie in Plum Village oder im EIAB, ne? Die haben Uhren, die jede Viertelstunde läuten, die kann man als Achtsamkeitsglocken nehmen. Wir können das auch an unserem Handy, die Achtsamkeits-App installieren, die alle 15 Minuten läutet. Ja, ist auch schön. Oder wir machen, was auch hilft, ist, wenn wir sozusagen den Fokus, weil wir können nicht, wenn wir versuchen, den ganzen Tag achtsam zu sein, dann werden wir ertrinken im Schritt 1. Wir müssen uns praktisch Schwerpunkte setzen. Und ein Schritt, der mir mal sehr geholfen hat, war der zu sagen, okay, ich schaffe nicht dauernd achtsam zu sein, aber eins will ich wirklich schaffen. Jede Stufe beim Treppensteigen achtsam gehen. Das war schon gut. Das ist schon möglich. Das ist ein Einstieg. Das ist ein Einstieg. Weil wenn wir das ein paar Mal gemacht haben, dann wird es zur Gewohnheit. Dann hilft uns die Treppe, wieder in die Achtsamkeit zurückzukommen. Natürlich wird es manchmal passieren, dass wir erst bei der 4. Stufe merken, ich bin ja auf der Treppe. Okay, gut. Ihr wisst ja, der liebevolle Umgang. Es gibt Leute, die sagen dann gehe ich die Treppe nochmal rauf. Aber das gefällt mir gar nicht. Also ich gehe nicht runter und wieder rauf, sondern ich sage, oh, schön. Und gehe jeden weiteren Schritt achtsam. Ja? Weil dieses Selbstbestrafen, das können wir einfach zu gut und machen wir viel zu viel. Das bringt es nicht. Ja? Also, wenn ich es an der vorletzten Stufe kriegt und erst mitkriege, dann sage ich auch, gut. Es ist trotzdem unterstütze ich diese trotzdem, auch wenn ich es erst bei der letzten Stufe mitkriege, dass ich Treppe steige und bis jetzt noch nicht bewusst mitbekommen habe und erst bei der letzten Stufe mitbekomme und dann sage, okay, Treppe, ich will jede Stufe achtsam gehen, jetzt gehe ich wenigstens die letzte achtsam. Selbst dann war dieses Gesamterlebnis an dieser Treppe eine Verstärkung der Gewohnheitsenergie, Treppe achtsam zu gehen, auch wenn es nur eine Stufe war. Weil ich es ja wenigstens bei der letzten geschafft habe. Ne? Und es ist eine sehr starke Übung und die bildet sich relativ schnell auch diese Achtsamkeitsenergie, weil ja man auf der Treppe sowieso ein bisschen mehr aufpassen sollte als beim normalen Gehen. Und das ist ja auch schon ein bisschen in uns drinnen. Und das ist eigentlich sehr schön und sehr leicht zu üben. Ja, und jedes Mal, wo wir das schaffen, zumindest bei der letzten Stufe drauf zu kommen, verstärken wir diese Energie und umso leichter wird es dann wirklich jede Stufe achtsam zu gehen. Ja, und die fünfte Möglichkeit, die uns sehr hilft, sind eben diese Gathas. Die Gathas, die ich jetzt seit einem Jahr auch nur wenige, weil ich bin ja ganz liebevoll mit mir und so und ganz und will mich nicht überfordern. Zum Beispiel das beim Sitzen. Ne? Das ist schwierig genug. Wir setzen uns sehr oft am Tag hin und stehen wieder auf. Und jedes Mal beim Niedersetzen sagen, jetzt sitze ich. Hier zu sitzen ist wie unter dem Bodhibaum zu sitzen. Ich bin die Achtsamkeit selbst, frei von jeglicher Ablenkung. Ja, und ein Gathan jetzt, ich will jetzt nicht alle Gathas nennen, die ich übe, sind aber nicht so arg viele, ich glaube nur fünf oder so. Und eins, was noch sehr schön ist, was sich sehr bewährt hat, ich meine, Thai will ja eigentlich, dass wir achtsam schweigend essen. Das ist in der Praxis oft sehr schwierig, also wenn wir mit Kollegen in die Kantine gehen, ja, zum Beispiel. Sehr schwierig. Aber er hat auch eine Übung da, die sich für mich als sehr gut praktikabel hergestellt hat, dass man sie wirklich im Alltag mit Menschen, die nicht praktizieren kann, üben kann. Und das sind eben das Gatha für das Essen. Und das geht so. Beim ersten Bissen erzeuge ich die Liebe, die Freude schenkt. Das ist die erste Zeile des Gathas, ne, was man bei sich sagt, wenn man anfängt zu essen. Man hat dann, die erste Zeile ist beim ersten Bissen und das macht man dann beim ersten Bissen. Ne. Also der Gedanke beim ersten Bissen ist, mit dem ersten Bissen erzeuge ich die Liebe, die Freude schenkt. Mit dem zweiten Bissen die Liebe, die Leiden lindert. Mit dem dritten Bissen die Freude am Leben zu sein. Besonders schön, da lächle ich dann immer. Und die vierte ist, und mit dem vierten Bissen erzeuge ich die bedingungslose Liebe zu allen Wesen. Das ist eine sehr, sehr schöne Übung, jedes Mal beim Essen zu machen. Und sie geht, zumindest wenn man es mit einer Modifikation macht, die aber wieder meinem liebevollen Ansatz entspricht. Ne? Also erstens mal natürlich passiert es schon, dass ich den ersten Bissen esse ohne. Ne? Also gut. Aber wenn ich dann beim dritten Bissen bin und merke, oh Mann, ne, dann sage ich okay und sage erster Bissen. Egal, ne? Jetzt bin ich achtsam, das ist der erste achtsame Bissen. Wichtig ist ja nur, dass ich es tue. Ja? Also der erste achtsame Bissen. Und wenn mich dann jemand anredet, kann ich ja antworten. Und dann kommt der zweite achtsame Bissen. Ist vielleicht schon der siebte, aber egal. Ja? Ja? Egal, man muss ja nichts komplizierter machen, als es ist. Ne? Und es ist schon schön. Und ich komme durch. Auch mit Leuten, die ganze Zeit quatschen. Ich schaff vier Bissen in Stille. Irgendwann. Ne? Ja. Und ja, das wollte ich ja noch sagen. Also eine Möglichkeit, die Achtsamkeit in den Alltag zu bringen, in die Kantine. Ja. Und denkt immer dran, diese Übung ist nichts Schwieriges, sie soll nicht mühsam sein, ist nichts Kompliziertes, sondern das sind Dinge, die uns der Buddha gesagt hat, die unser Leben bereichern sollen, die uns helfen sollen, glücklich zu sein, zufrieden zu sein und ein erfülltes Leben zu haben. Denn jeder achtsame Bissen ist ein Stück erfülltes Leben. Den haben wir erlebt. Darum geht es, ne? Dass wir am Ende vom Tag sagen können, ja, ich habe was erlebt. Genau, ich habe achtsam gegessen, da habe ich was erlebt. Ich bin achtsam die Treppe raufgegangen. Es ist ein Erlebnis. Und das andere ist der Erledigungsmodus. Wir haben Dinge erledigt. Klar, das ist, was der Chef will. Die sollen dieses und jenes erledigen. Und uns geht es darum, möglichst viel Erlebnis da reinzubringen. Wirklich etwas zu erleben am Tag. Und das, was uns der Buddha im Satipatthana-Sutra gegeben hat, ist eine ganz große Schatzkiste von Hilfe auf diesem Weg. Und so sollt ihr sehen. Da kann man kramen und suchen und wühlen und tun und dieses nehmen und mal jenes nehmen und einfach Freude haben an der Praxis.